Herr, wir danken dir, dass du uns ausrüstest, dass du uns mit Sieg ausrüstest, so wie wir gesungen haben, Herr, Victory in Jesus, Herr. In dir ist der Sieg, in dir ist die Freude, Herr, in dir ist die Hoffnung, Herr, aber es ist eben auch der Sieg in dir. Herr, und da danken wir dir für, Herr, dass wir heute wieder einmal mehr, Herr, darauf, Herr, uns fokussieren können, Herr, durch die Predigt, dass unser Glaube gestärkt werden möge, Herr, dass wir wieder erkennen, dass in dir der Sieg ist. Herr, dass wir wieder neue Hoffnung schöpfen, dass wir nach vorne schauen, Herr, und dass wir geschützt sind, wenn wir hier rausgehen. Ich danke dir, dass du dich um alles sorgst, Herr, dass du nicht möchtest, dass deine Kinder hinfallen. Herr, dass du sie stärken möchtest, Herr, und wir mögen heute dich neu kennenlernen, Herr, besser kennenlernen, dass wir wirklich wissen, wie fantastisch du wirklich bist. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte eigentlich sowas im Kopf, ne, so wie man im Kopf schnell was hat, was man so predigt, was heute dran ist. Aber dann hatte mir der Herr auch ganz klar nochmal gezeigt, dass ich eine spezielle Predigt predigen soll, weil ich 3 Wochen nicht da bin. Es ist ja so, wenn man seine Kinder, sag ich mal, oder auch seine Schäfchen dann, seine Kinder so ein Stück weit alleine lässt, das so, und es sind jetzt 3 Wochen und ich glaube, dass diese Predigt wirklich von Gott ist, euch zur Stärkung und nicht, wie Thomas schon gesagt hat, dass es auf mich ankommt, aber ganz wichtig nochmal, dass ihr wirklich wisst, mit was ihr gewappnet sein müsst auch. Und das Thema dieser Predigt heißt, so würde ich es auch gerne dann hinterher im Netz haben, nicht auf die falsche Stimme hören. Nicht auf die falsche Stimme hören. Wir haben gehört, dass der Geist Freiheit gibt, aber entscheiden musst du selbst. Wir lesen in der Bibel, dass man in dem Geist, in dem Strom, wie wir gehört haben, wandeln kann. Aber Schritt halten musst du selbst. Die Frage war bei uns im Hauskreis, springt man einfach rein in so einen Fluss? Nee, du kannst nicht einfach in den Strom Gottes hineinfließen. Wenn du zum Beispiel in Sünde lebst und in so einen Strom reinfließt, dann hast du so viel Lasten an dir, das ist wie so eine Bleiweste, da gehst du erbärmlich unter. Treiben lassen ist es auch nicht nur. Aber schon wie da auch Hesekiel sagt, ich konnte gar nicht drüber gehen, der Fluss war so stark und ja, schwimmen muss man da schon können. Nicht auf die falsche Stimme hören, was bedeutet das? Es bedeutet einmal, dass wir eine Stimme hören. Wir Christen haben eine andere Stimme, die wir vorher nicht hatten. Für uns Christen muss es ein Vorher und ein Nachher geben. Wenn du nicht ein Leben hast vorher und jetzt nachher, bevor du Jesus kennengelernt hast und ein Leben, nachdem du Jesus und nochmal kennengelernt hast, dass du ihn getroffen hast, man nennt das Wiedergeburt, dann hast du diese Stimme nicht. Paulus sagt, schreibt zu Timotheus, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Wir wussten vorher, bevor wir diese Stimme des Heiligen Geistes nicht hatten, wussten wir nicht, was wir taten. Da ist so ein paar Sachen, wussten wir, weil es Gesetze gibt. Es gibt Gesetze, es gibt Gebote. Da mögen wir, der eine, mehr oder weniger mal moralisch besser drauf gewesen sein. Und je nachdem auch, wie du erzogen bist, ich bin schon christlich erzogen worden, da hatte ich moralisch schon ein paar ganz gute Dinge, sag ich mal, ganz gut drauf. Aber seitdem ich Jesus Christus, seitdem ich den Heiligen Geist in mir habe, ist da eine Stimme, die ich vielleicht manchmal gar nicht hören möchte. Aber wenn es eine falsche Stimme gibt, dann gibt es eine richtige und eine falsche. Wir haben 2 Stimmen in uns. Es ist die Stimme, das Reden des Heiligen Geistes, was Jesus gesagt hat, ist gut, ich gehe weg, aber es ist besser. Da kommt nämlich jemand, der immer bei euch sein kann. Er ist der Tröster, er ist der Helfer, er ist der Fürsprecher. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Aber da ist noch eine alte Stimme und das ist die alte Stimme des eigenen Ichs. meines Egoismus, meiner eigenen Vorstellung, meines Stolzes, meiner Angst, meiner Sorgen. Diese Stimme existiert noch danach. Es gibt auch noch eine dritte Stimme, aber die ist nicht in uns. Das ist ganz wichtig zu wissen. Da gibt es noch eine Stimme des Anklägers, des Teufels. Aber nochmal, wer wiedergeboren ist, der Teufel lebt nicht in dir. Finde ich nirgendwo in der Bibel. Da brauchen wir also keine Befreiung von, sondern wenn der Geist Gottes in uns lebt, der hat alles rausgeschmissen. Aber unser altes Ich, das lebt noch. Wir sind erlöst und dennoch lebe ich mit mir ja auch noch. Das Alte, mein Ich, steht in der Bibel immer unter dem Begriff, das ist mein Fleisch. Wir müssen erkennen, dass in mir, bevor ich Jesus Christus kennenlernte, und das bleibt auch so, in mir, in meinem Ich, ist nichts Gutes. Und wenn da steht nichts Gutes, dann meine ich auch nichts. Das muss man leider feststellen, dass wirklich nichts Gutes in einem ist. Das erkennt man aber auch erst durch die neue Stimme, durch den Heiligen Geist. Wir versuchen oft, weil wir hier so leistungsorientiert sind, dieses alte Ich zu verbessern. Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Du wirst das alte Schlechte von dir nicht besser machen können. Ganz wichtig zu wissen. Jetzt kommt es darauf an, da geht es heute darum, welcher Stimme gibst du was zu essen? Welche Stimme von diesen beiden Stimmen fütterst du? Wir haben letztes Mal gehört, Jona hat sein Fleisch gefüttert. Jona hat sein altes Leben, sein Egoismus, sein Neid, seine Rechthaberei, das hat er gefüttert. Aber diese falsche Stimme, auf die du ja nicht hören sollst, die sollst du auch nicht füttern. Nochmal wichtig, bevor wir gleich zum eigentlichen Thema, nämlich Versuchungen kommen. Nochmal wichtig, diese Stimme, und das möchte ich hier jedem sagen, der schon länger dabei ist, diese falsche Stimme wird ein Leben lang mit dir reden. Ich bin immer sehr erstaunt darüber, ich gehe schon so viele Jahre mit Jesus, ich habe schon viel geübte Sinne. Aber ich bin erstaunt darüber, wenn ich dann mal erzähle, was ich so gedacht habe, wo dann die falsche Stimme sich meldete, wo ich dann richtig oder falsch entschieden habe, dann kommen oft die Reaktionen auch hier aus dieser Gemeinde, dass sie sagen, oh, das hätte ich jetzt von dir aber gar nicht gedacht. Und es geht da nicht drum, ich habe dann schon auf die richtige Stimme gehört, Gott sei Dank meistens, leider auch manchmal nicht. Aber diese Stimme wird immer da sein. Es wird immer der Ankläger in deinem Kopf sein. Es wird immer die Stimme sein, das hast du nicht nötig. Es wird immer die Stimme sein, lass dir das nicht gefallen und so weiter und so weiter. Da kommen wir gleich drauf. Es wird immer sein, dass der Feind mit der Stimme, die nicht in dir ist, von außen herankommt und dein altes Wesen kitzelt. Man versucht, da dran rumzumachen und sagen, hey, hör doch mal hin. Und je mehr du mit Jesus gehst, umso mehr ist natürlich der Feind versucht, da dran rumzukitzeln und das wieder lebendig zu machen. Wer das nicht hat, Luther sagt, ohne diese Stimme, ohne diese Anfechtung, wie die Bibel sagt, bist du gar kein Christ. Da lebst du nicht in deiner Berufung, da machst du dir noch was vor. So sagt es Luther. Und daher ist es doch wichtig, dass man einmal das weiß, dieser Kampf in mir, der findet statt, aber auch, dass ich nicht drauf hören soll. Kindern würde ich sagen, du hast ein rotes und ein grünes Männchen jetzt in dir. Bloß nicht auf das Rote hören. Bloß nicht auf das Rote. Aber das meldet sich immer wieder. Ist vielleicht für manche ein ganz anschauliches Beispiel. Die Bibel nennt das Anfechtungen. Man könnte Anfechtungen auch nennen, die Schwierigkeiten in deinem Leben. Schwierigkeiten sind oft wie Riesen. Und wenn ich jetzt hier jemanden frage, wer hat keine Schwierigkeiten im Leben gehabt? Da meldet sich keiner. Wir alle hatten schon so unsere Schwierigkeiten. Und wenn man drin steckt, manchmal ist es ein kleiner Hügel, aber in dem Moment ist er groß. In dem Moment ist er wie ein Riese. Und diese Schwierigkeiten, Anfechtung könnte man also Schwierigkeiten im Leben nennen, die sollen Speise sein für unser Leben und nicht Material für Niederlagen. Das musst du dir merken. Nicht nur die nächsten 3 Wochen. Schwierigkeiten sind Speise für deinen Glauben, dass er wächst. Man könnte sagen, durch die Stürme wächst du. Es ist nicht ein Material, dass du auf die Klappe fällst und dass du eine Niederlage erlebst. Es ist immer, immer ist immer eine Chance, im Glauben zu wachsen. Jakobus schreibt, liebe Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln. Ich habe mal hier die neue Nachrichtübersetzung genommen. Liebe Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber. Ist ja schon eine Entscheidung, sich darüber zu freuen. Das kann ich nur, wenn ich weiß, was da Gutes bei rauskommt. Das Ziel vor Augen, das gebe ich euch mit, verliert nicht das Ziel vor Augen. Das Ziel ist doch im Glauben wachsen. Wer möchte denn nicht hier im Glauben wachsen? Wer möchte nicht für sich, für andere im Glauben wachsen? Denn durch diese Bewährungsproben, so schreibt Jakobus, wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Jakobus 1, Vers 2. Für die, die Luther-Übersetzung sagt, freut euch, dass ihr in manche Anfechtung fallt. Ich lese jetzt aber gleich Jesus auch vor, der in Matthäus zu seinen Jüngern sagt, passt auf, dass ihr nicht in die Anfechtung fallt. Das meint, dann denkt man, was gilt denn jetzt nun? Und dann habe ich das mal nachgeforscht. Nochmal, Anfechtungen und Versuchungen sind vom griechischen Text, so wie ich jetzt nachgeforscht habe, sind es vom Wortstamm das Gleiche. Es wird teilweise anders übersetzt, aber Versuchung und Anfechtung sind das Gleiche. Wenn Jakobus nun schreibt, ihr sollt es für Freude erachten, dass ihr in Anfechtung fallt, so steht da im englischen Text, habe ich danach geguckt, dass wir nicht hineinfallen, nicht hineintreten. Nicht hineintreten in diese Anfechtung. Es ist also so wie Anfechtungen, wie gesagt, Schwierigkeiten sind wichtig, damit der Glaube wächst, die Anfechtung. Da wird man im Glauben geprüft, aber tritt nicht rein, sodass du dann hineinfällst. Denn sonst würde es sicher widersprechen. Diese Anfechtungen sind so eine Probe, wie du im Glauben stehst. Manchmal gut für einen selbst. Denn mancher denkt schon, ich stehe ja fest im Glauben, dann kommt so eine Anfechtung, was das Simbala sagte mal, dann kommt ein Moskito und du regst dich schon auf. Und es ist gut für dich selbst, oh, so fest stand ich schon nicht. Und danach hast du Selbsterkenntnis, aber auch stärkeren Glauben danach. Und ich kann mich daran erinnern, wo die Kinder klein waren, da gab es einen Stuhl bei Ikea in so einem Glaskasten und der wurde dann eben so für Reklame für Ikea gemacht, wie stabil dieser Stuhl war. Und dann ging immer so ein Gewicht drauf. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Der stand da in dem Verkaufsraum. Und so müsst ihr euch vorstellen, wir möchten doch, dass ihr, wenn du jetzt mal denkst, du wärst ein Stuhl, für fest und unerschütterlich erachtet wirst. Aber um das zu testen, brauchst die Maschine, bam, bam. Aber nochmal, es ist für euren Gewinn. Es ist nicht für die Niederlage. Hört deshalb nicht auf die falsche Stimme. Die erste Versuchung, die Bibel spricht von diesen Versuchungen. Was war die erste Versuchung? Und wie läuft so eine Versuchung ab? Wir müssen ja wissen, wie läuft das ab. Die erste Versuchung, von der wir lesen, ist die Versuchung, die Adam und Eva erlebt haben. Wie lief es da ab? Kennen wir alle. Die Stimme. Da kam diese Stimme, auf die man nicht hören soll. Und die Stimme sollte Gott gesagt haben. Im Endeffekt sagte dir Gott, stimmt das, was Gott gesagt hat? glaubst du, was Gott gesagt hat? Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Glaubst du, dass Gott dein Heiler ist? Glaubst du wirklich, dass der dich liebt? Glaubst du wirklich, dass für den Demut wichtiger ist als Hochmut? Glaubst du das? Sollte Gott gesagt haben. Und was hat Eva gemacht? Sie hat hingehört. Die Stimme war ja auch da. Die Stimme ist in euch. Die kriegst du auch nicht. Sei still. Die wird weitersprechen. Satan wird sich nicht die Stimme von dir verbieten lassen. Das wird er nicht machen. Er wird an deinem Fleisch, an deinem Ego, man sagt heute, glaube ich, triggern, ne? So darum, dass bloß bitte was passiert. Er wird es testen. Hast du das so gemeint? Er wird Thomas testen, ob er denn wirklich wieder die Stimme hören möchte. Er wird ihn testen. Und dann kommt diese Stimme, sollte Gott gesagt haben. Was hat Eva gemacht? Sie hat sich nicht schnell genug entschieden dagegen. Sie hat hingehört, sodass dann diese Stimme weiterreden könnte. Die Stimme kann sehr penetrant sein. Und dann lesen wir, dann hat sie hingeguckt. Dann entsteht die Lust. Also nochmal die Stimme, danach die Lust will ich machen. Es war schön anzusehen, sieht man da. Und nochmal, hatten wir im Hauskreis, oh Leute, achtet nicht auf euer Feeling. Dein Gefühl sagt dir, ist nicht schlimm. Dein Gefühl sagt dir, ich will Recht haben. Wir leben hier sehr stark nach unserem Gefühl. Nirgendwo finde ich in meiner Bibel, du sollst mehr fühlen, sondern du sollst an das Glauben. Und sie bekam Lust, steht da. Es war eine Lust, die schöne Frucht anzusehen. Was hatte denn die Stimme noch gesagt? Es macht dich klug. Klug sein ist ein Status. Ne? Wie oft kämpfen wir schon in der Ehe ums Recht? Klüger sein als der andere, es besser wissen, hier in der Gemeinde. Und das Schlimmste an den Versuchungen, Eva wurde versucht, ist gefallen in der Anfechtung. Das Schlimmste ist, wenn du fällst in die Anfechtung, verführst du die anderen. Das wird immer passieren. Oh, Schreck. Gott bewahre uns davor, dass wir dann, nämlich, wenn wir irregeleitet sind, die anderen noch mit verführen. Und so sind sie beide gefallen. Was war aber noch dann für eine Versuchung? Die nächste Versuchung, die wirklich, denke ich, konträr dagegen steht, diese Versuchung, Evas Versuchung und Adams Versuchung, war ja im Paradies, wahrscheinlich in dem schönsten Garten, den es je gab. Aber dann gab es noch eine Versuchung und diese Person ist nicht gefallen. Diese Person ist dein und mein Vorbild. Diese Person, an der klebe ich fest, damit ich nicht fallen muss. Bin ich weiter Eva, falle ich. Bin ich aber wiedergeboren, kenne ich Jesus. Und er ist nicht gefallen in seiner Versuchung. Und Jesus ist nicht in dem schönsten Garten versucht worden, sondern Jesus ist in der Wüste versucht worden, wo man ja vielleicht noch viel schneller fällt. Und wir lesen in Matthäus 4, erst wurde Jesus getauft, Ende 3 ist das. Und man kann sagen, er wird getauft in dem Strom des Lebens, haben wir gehört. Voll des Heiligen Geistes, er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, er hört die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ey, habe ich noch nicht gehört draußen klingen. Und dann lesen wir aber, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Jesus musste dann Versuchungen erleiden, um getestet zu werden. Versagt er wie Adam und Eva? Oder ist es der, der es schafft? Geprüft werden wir alle. Wenn unser Herr Jesus schon geprüft wurde, so ist es doch klar, dass wir auch geprüft werden. Und Jesus wird dort versucht, immer wieder kommt diese Stimme. Und diese Stimme hofft, dass er hinhört. Und womit kommt diese Stimme? Kannst du nicht Zeichen und Wunder tun? Kannst du nicht prophezeien? kannst du dich nicht vor mir niederbeugen. Du kannst alles haben, die ganze Welt. Alles, was du willst, Reichtum, Reisen, alle Männer, alle Frauen. Du kannst alles haben, was du willst, wenn du das und das tust. Und Jesus sagt immer, ne, nochmal, erste Stimme der Versuchung, sollte Gott gesagt haben, Jesus sagt, hat er nicht gesagt. Nee, denn es steht geschrieben, Jesus hat eigentlich gesagt, hat er nicht gesagt, stimmt nicht. Und interessant ist, nach diesen Versuchungen wird Jesus von den Engeln bedient und voll des Geistes. Das ist das Ziel. Gibst du Versuchungen nicht nach, dienen die Engel. Und du wirst neu gefüllt mit dem Heiligen Geist. Was auch sehr interessant ist, wenn ihr das mal richtig da in Ruhe durchlest, Matthäus 4, die Wüste von Jesus, so wäre es dem Teufel komplett egal gewesen, wenn Jesus der König der Könige gewesen wäre. Der Machthaber, der bekannteste König auf Erden. Es wäre ihm egal gewesen, wenn er der Prophet der Propheten gewesen wäre. Ruhm und Ehre und Glanz. Aber wisst ihr, was der Teufel nicht wollte? Einen demütigen Jesus. Klingelt's da bei euch? Klingelt's da in unseren Ohren? Die Versuchung, immer wieder meldet sich das alte Ich, habe ich nicht nötig, ich nicht, ich armes Mäuschen, will ich nicht, ich will nicht anbeten, immer anbeten, egal wie schlimm es ist, nicht Liebe üben, nicht demütig sein von meinem Herrn, denn das hat der Teufel schon mit Jesus versucht, was er nicht wollte, Jesus am Kreuz. Was er nicht wollte, Jesus als Lamm. Und in der Offenbarung steht, die Lammesart ist unüberwindbar. Das haben wir verlernt. Hört nicht auf die falsche Stimme. Nun gibt es angefochten, Jesus wurde angefochten, Eva ist gefallen in der Anfechtung. Wann ist man gefallen? Wir sind in Anfechtung gestürzt, wir sind in Anfechtung gefallen, wenn die Anfechtung über uns herrscht. Und nun diese treibende Kraft ist, wie eine Sehnsucht, ein brennendes Feuer, wie ein Gewicht, das du anders willst, als du solltest. Aber da möchte ich zu sagen, da wir den Heiligen Geist, wir Christen den Heiligen Geist haben, ist immer vorher eine Vorab-Situation der Gnade. Du musst nicht so reagieren. Die richtige Stimme meldet sich auch immer. Gefallen bist du, wenn du die falsche Stimme gefüttert hast. Fütterst du sie nicht, wird sie nicht größer. Wie so eine Waagschale. Du kannst mich mal. Wer denkt das nicht, wenn einer einem blöd kommt? Du kannst mich mal. Ich guck dich jetzt nicht an. Ich bin nicht freundlich. Und schon fütterst du, mal wieder in Kindersprache, das rote Männchen in dir. Dann nimmt der Fluss des Heiligen Geistes sehr schnell ab. Wenn du aber auf Gott vertraust, Liebe üben, mit deinem Schicksal Frieden schließen, loslassen, was dich quält, in Gottes Hände geben, dann nimmt der Fluss des Heiligen Geistes wieder zu. Der Dieb wird immer um dein Haus rumgehen und versuchen einzubrechen. Lässt du ihn rein? Es gibt verschiedene Dinge, die sehr prägnant im Leben sind, wo man leichter in Anfechtung fällt. Aber nur, weil es die prägnanten Dinge sind, wo wir leichter fallen, muss man ja einfach sagen, Die bekommen auch nur die, die schon stärker im Glauben sind. Da will ich aber auch gar nicht länger eingehen. Aber Schmerz, Trauer, Angst, Ärger, Lust, da machst du Fenster mit auf, sehr leicht, dass du fällst in der Anfechtung. Billy Graham hat ein Buch geschrieben, Geboren, um zu siegen. Hört sich gut an, ne? Ich bin geboren, um zu siegen. Leute, das ist die Wahrheit. Ich bin geboren, um zu siegen, dieser richtigen Stimme zu gehorchen. Und die Frage ist ja wirklich, was hindert's? Was hindert's? Eigentlich ganz easy. Gott hatte mich neulich überführt. Was hindert's dich? Wenn man sich mal überlegt, ja, was denn eigentlich? Ich will nicht egoistisch sein. Ich will nicht rechthaberisch. Ich will lieben. Ich will meinen Gott lieben. Ich möchte Jesus ähnlicher sein. Ich möchte eine Salbung haben. Ich möchte Heilung und Erweckung erleben. Was hindert's mich? Was hindert's mich? Dass ich mich wieder angetatscht gefühlt habe an meiner Ehre? Nee, was hindert? Einfach sagen, nee, ich nehme das grüne Männchen. Wir nehmen zum Abschluss einen Text. Ich möchte, dass ihr den aufschlagt. 1. Samuel 17. Von einem Mann Gottes, der den Riesen besiegt hat. Aber es gab einen Grund, warum er ihn besiegt hat. Wir alle kennen die Geschichte von David und Goliath. Und es ist erstaunlich, David und Goliath ist einer der Geschichten, die die ganze Welt sogar kennt. Im Sportbereich, in jedem Boxkampf, hey, besieg deinen Riesen. In jedem Fußball, den Riesen schaffen wir. Wir schaffen auch Bayern. Es ist sehr schnell und dann immer so, da schaffst du. Aber was falsch ist, es wird dann gesagt, du schaffst den Riesen. Egal wie du drauf bist. Und mancher denkt, so ein Goliath im Glauben, den kann ich besiegen. Aber wenn wir die Geschichte jetzt, wir können sie nicht ganz lesen, einfach aus Zeitgründen auch, ich werde nur bestimmte Verse herauspicken und ihr habt ja Zeit zu Hause, die ganze Geschichte nochmal nachzulesen. Es ist interessant, mal richtig dahinter zu gucken, warum besiegte David diesen Riesen? Und ich sage dir, weil David nicht auf die falschen Stimmen hörte. Im Zusammenhang, für die die Geschichte doch nicht so gut kennen, David ist der jüngste von 8 Geschwistern, der jüngste Junge. Er war noch sehr jung. Er war schon erwählt zum König, aber er regierte noch nicht als König, denn Saul war noch König. David ist auch bekannt, dass er auch an dem Hofe des Königs Harfe spielte, aber eben auch hütete er simpel die Schafherde seines Vaters. Und zu dieser Zeit, in die wir jetzt hineingehen, gab es einen ganz großen Kampf zwischen dem Volk Israel, wo eben Saul, dieser regierende König, noch war, und dem Volk der Philistern. Es steht, dass sie Berg an Berg standen, morgens immer, und dann Kriegsgeschrei und Anmache. Und bei den Philistern gab es einen umgerechnet, der war 2,5 Meter hoch. Also noch ein ganzes Stück höher als Robbie oder Dennis. Und dieser Philister, sprich Goliath, man könnte sagen, der hatte eine riesige Klappe. 40 Tage lang ging dieser Philister morgens und abends, stellte sich hin und schüchterte das Volk Israel ein. 40 Tage lang, morgens und abends eine Stimme. 40 Tage, morgens und abends, du Versager. Du Nichtsnutz. Du schaffst das nicht. Was wollt ihr hier? Ich fress euch wie die Fliegen. Du bringst nichts, du kannst nichts. Und dein Gott hilft dir ganz bestimmt nicht. 40 Tage lang. Warum hatte der die Macht 40 Tage lang? Weil außer David, und jetzt passt auf, ein ganzes Volk Israel den reden ließen. Und immer wieder Angst hatten. Sag nicht, du hast schnell Angst. Entscheide dich, ein David zu sein. Aber als erstes können wir sehen, David besiegte diesen Riesen, weil er sich nicht den Massen anschloss. In Kapitel 17, Vers 11, da können wir nämlich lesen, als Saul und ganz Israel diese Rede hörten, dieses Angemache von dem großen Philister, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Wir können in dem Text auch lesen, David war ja noch jung und er war nicht mit dabei. Aber seine drei ältesten Brüder, die dienten Saul schon, die waren dabei. Und dann lesen wir, dass der Vater von David diesen kleinen jungen David, weiß nicht wie alt er war, aber er muss noch recht jung gewesen sein, da sagt der Papa zu seinem Sohn, geh mal zu deinen Brüdern, nimm ihnen die Brotdose mit, bring ihnen das Brot und schau auch mal, ob es ihnen gut geht. So kommt David überhaupt erst in dieses Geschehen hinein. David hatte einen Charakter der Demut. Deshalb konnte er den Riesen besiegen. Papa sagt, hüte die Schafe. David hütete die Schafe. Papa sagt, geh zu Saul und spiel Harfe. David wird das nicht ohne Genehmigung seines Vaters getan haben. Macht er. Papa holt ihn vom Schafe runter und sagt, hier ist ein Prophet, der will dich salben zum König. David macht es. Und wenn Papa noch sagt, bring's Brot, dann war er sich nicht zu schade, gehorsam zu sein und ein Laufbursche zu sein. Das ist ein Charakter, Leute. Sich nicht zu schade zu sein. Und auf den, der dir was zu sagen hat, auch hier in dieser Welt, auf Autoritäten. Einfach gehorsam zu sein. Jetzt, wo dieser Sturm war, erinnerte ich mich noch an den Sturm Kyrill. Und zu der Zeit war einer unserer Söhne, der David Junior, noch bei der Polizei. Und er sagte uns damals, wie er dann nach Hause kam, da hätte er und Jens das erste Mal im Leben wirklich richtige Angst gehabt. Und er sagte, und dann stelle ich mein Leben aufs Spiel, weil irgendwelche Leute nicht auf die Autorität der Polizei hören und sagen, hier können sie nicht durchfahren, sondern meinen, sie könnten irgendwo noch durchfahren. Auch das zeigt Charakter. Wir haben hier auch im Land Obrigkeiten. Eine Gemeinde ist keine Demokratie. Unser Leben ist keine Demokratie. Und David hatte diese Demut. Das ist ein Grund. Einmal, er hörte nicht auf die Massen, aber David war so demütig, dass er tat, was ihm gesagt wurde, ob es niedrige Dienste waren oder nicht. Wir können auch lesen, dass hinterher, wo David sich verteidigt, wo eben Saul sagte, du schaffst das nicht, da komme ich gleich noch drauf, dass er sagte, ich habe im Namen des Herrn vorher schon Löwen und Bären besiegt. David hatte im Verborgenen schon viele Siege. Hat ja keiner, lesen wir nirgendwo, dass der auf der Weide war und welcher Kampf das war und welcher Held er dann da war und wie er dann dem Bären oder den Löwen da noch das Schaf aus dem Maul riss und so. Lesen wir nirgendwo. Aber getan hat das. Tust du die Dinge manchmal auch im Verborgenen oder müssen es immer alle sehen? Was war noch? Warum wuchs Davids Glaube auch in der Versuchung? Warum hörte er auf die richtige Stimme? David sah alles geistlich. David nahm es nicht persönlich. Oh, ho, ho, ho. David nahm es nicht. Wie oft bist du noch beleidigt? Wie oft sieht man die Dinge nicht geistlich? Alle Angriffe, das wusste David, die hier der Philister sagt, die sind gegen meinen Gott. Nimmst du es persönlich, wenn du in deiner Arbeitstruppe nicht mitmachst, über die dreckigen Witze zu lachen und man dich dann ausstößt? Oder weißt du, dass dann diese Angriffe, wenn dann die Stimme, guck mal, jetzt bist du hier raus, nimmst es ja auch zu ernst, keiner liebt dich. David hat das nicht persönlich genommen. Der hat sich geärgert, dass sein Gott angegriffen wurde. Wenn wir angegriffen werden, so wird doch der Geist Gottes in uns angegriffen, so wird doch Jesus angegriffen. Und ich frage dich, ist dein Riese vielleicht in der Verwandtschaft? Ist dein Riese vielleicht bei deinen Kindern? Dass Oma und Opa vielleicht nicht so geliebt werden, weil du doch Christ bist? Ist von deren Warte doch verständlich. Die möchten doch was anderes als eine Richtung, die ihnen jedes zeigt, die Demut zeigt, die Glauben, die sauberes Leben zeigt. Und dann nehmen wir es persönlich und dann kommt die falsche Stimme. Und dann kommt die Mutlosigkeit, dann kommt das Selbstmitleid, dann kommt der Schmerz. David war nicht so. In Freundschaften passiert das auch mal so. Alte Freundschaften passen nicht mehr zu dem, der wirklich klar mit Jesus geht. Aber auch mancher von der Verwandtschaft nicht mehr. Denken wir daran, dass Gott Abraham gesagt hat, verlass deine Verwandtschaft. Da hat er Lot mitgenommen, von dem musste er sich später trennen, damit es was wird mit Abraham. Wie sollen sie weiter lieben? Aber innerlich. David hatte gefragt, Vers 26, wer verhöhnt und verspottet da den lebendigen Gott? Ganz Israel hatte Angst, hatte auf die falsche Stimme, war ja auch riesengroß der Kerl, hatte drauf gehört, aber er sagt, wer verspottet da den lebendigen Gott? Warum besiegte David noch diesen Riesen? Warum hörte er noch auf die richtige Stimme? Wir lesen dann, dass Saul, war auch so, Saul sagte ihm, was willst du denn? Du kleiner, junger Kerl. Und da sagt er, ich habe schon im Namen des Herrn Bären und Löwen besiegt. Und dann sagt Saul, okay, kannst du machen. Nimm meine Waffenrüstung. Und dann lesen wir, dass dann dieser kleine, junge David sich von Saul die Waffenrüstung annehmen und da konnte da gar nicht drin laufen. Was bedeutet das? Bleib authentisch. Bleib du. Nimm nicht von jemand anders die Waffenrüstung, die passt dir nicht. Hab deine eigene Waffenrüstung. Hab mal eine gute Predigt gehört, warum diese Waffenrüstung auch David nicht passte. Saul war ja total stolz. Und deshalb brauchte Saul so, weil der so einen Brust gab, ich bin's, so eine Waffenrüstung. Manchmal passt du vielleicht auch in deine Waffenrüstung nicht rein, weil dein Stolz so groß ist und es, die wird dir viel zu eng. Aber David, der vertraute nicht auf Speer und Eisen. Wenn du wirklich Glauben hast, ich sage dir, dann reicht ein Stein. Der nahm sich drei Steine. Ich habe mich mal gefragt, wie ich das durchgenommen habe. Hat er drei genommen? Einer saß doch. Und mit der Steinschleuder und nicht mit der Waffenrüstung eines anderen. Du musst deinen eigenen Weg finden. Nicht jetzt deinen eigenen Weg, der nicht biblisch ist, versteht mich da nicht. Aber nicht Kopie, sondern Original. Und der letzte Punkt, warum David Goliath besiegte. Er ließ sich nicht von der Kritik und von der Ungerechtigkeit daran hindern, weiterzumachen. Er war fokussiert darauf, Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Diese Stimmen, einmal von Saul, das kannst du nicht. Saul wird ihn vernichtend angeguckt haben. Kennst du das? Jemand guckt dich an, vernichtend, mit einem bösen Blick. Oh, und schon ist der Tag hin. Falsche Stimme gehört. Ja, dann guckt dich jemand schräg an und du denkst, dann möchte ich doch den Dienst da oder da nicht weiter. Ne, Straßenchor. Jemand guckt und guckt dich dann an und du denkst, oh. Wir nehmen es persönlich. Goliath verfluchte ihn sogar. Und trotzdem hörte er nicht auf der Stimme. Es war ja die falsche Stimme. David hatte nicht diesen Egoismus, darauf reinzufallen. Und wenn wir lesen, und das wäre mein Angriffspunkt gewesen, habe ich gemerkt. Die Brüder haben sich geärgert, dass er kam. Ich, treue Magd, bring denen noch Brot. Und der kommt mir so blöd und sagt, was machst du hier? Du bist nur neugierig, willst den Kampf sehen. Wisst ihr, was ich gesagt hätte? Das Brot lasse ich stecken, das kriegst du nicht. Wäre die falsche Stimme gewesen. Aber das hätte ich gemacht. Sollst du mal sehen, wie es dir geht, wenn du so blöd zu mir bist. Ich bringe dir Brot. Ich sag dir gar nicht, dass ich Brot eigentlich bringe. Na? Tagtäglich, ne? Tagtäglich auf der Arbeit, in der Schule, in der Ehe. Falsche Stimme. Und dann verlieren wir an Glauben und an Hoffnung. Steht vor dir gerade ein Riese? Versuchst du, den zu bekämpfen? Aber David sagte, ich komme im Namen des Herrn, nicht mit Schwert. Er hatte noch nicht mal ein eigenes Schwert. Er hat Goliath besiegt mit dem Schwert von Goliath. Die Stimme, die da spricht, will nicht, dass du das Kreuz auf dich nimmst und schweigst, wann zu schweigen ist. Dich für Demut entscheidest, für Simplicity, für Einfachheit, für vielleicht Außenseiter. Die will, dass du regierst, zu Hause regieren, auf der Arbeit regieren. Es ist schön anzusehen, dass ich doch als klug gelte. Aber wenn wir uns für die richtige Stimme entscheiden, was uns eigentlich an nichts hindert, und den unteren Weg gehen, die Lammesart, dann kommen die Engel und werden uns dienen. Und wir werden nicht andere in die falsche Richtung verführen, sondern wir werden Jesus groß machen. Und die Menschen werden erkennen, die Christen sind anders. Wer sich dann nämlich noch darüber ärgert, wie er behandelt wird, der reagiert ja im Ärger. Paulus hat auch dafür gekämpft und hat gesagt, ich bin Römer, ihr dürft das gar nicht mit mir machen. Aber ich bin mir sicher, der hat sich nicht geärgert. Der war nicht beleidigt. Und so hat ja David auch gesagt, ich will kämpfen. Der hat sich ja da nicht hingesetzt, voller lauter Demut, dann mache ich nichts. Wenn wir nicht weglaufen vor den Stürmen des Lebens, vor der Anfechtung, sondern sie freundlich nehmen und sagen, ja, das wird mich im Glauben wirklich stark machen. Ich werde nicht fallen, ich werde nicht mutlos werden, ich werde mich nicht zersorgen, ich werde nicht mit Hochmut reagieren. Dann werden wir zum Segen für andere. Jesus ist für die ganze Welt zum Segen geworden und Adam und Eva für die ganze Welt zum Fluch. Ich möchte ein Segen sein. Ich möchte ein Segen sein und vertrauen darauf, Gott sorgt für mein Recht. Er macht das. Und sonst wird er mir auch zeigen, dass ich im Unrecht bin. Ich habe manchmal schon gedacht, Gott sorgt mal für ein Recht. Und dann ist mir passiert, wie Thomas das ersprach, und da war ich im Unrecht. Ja, das ist ja noch schlimmer. Da kämpfe ich für mein Recht, was gar nicht mein Recht ist. Welchem Riesen stehst du gerade vor? Wo macht dir was Angst? Wo nimmst du es mit unter die Bettdecke? Ich sage dir, dann ist es die falsche Stimme. Wo kannst du sagen, ich komme im Namen des Herrn? Wo bist du gefallen in der Anfechtung? Der Gerechte fällt oft 7-mal, aber er steht wieder auf. Gott ist dann gnädig, der sagt, steh wieder auf. Die Probe hast du nicht entstanden. Dann ist der Stuhl bei Ikea mal eben kaputt gegangen. Dann kommt ein neuer her und dann findet man den Fehler und dann macht man weiter. Aber eine Entscheidung musst du treffen. Möchtest du die Lammesart? Christi, du der Gottes, erbarme dich. Jesus hat sich für uns geopfert. Aber er gibt dir den Lohn dafür. Und ich kann euch nur sagen, es ist das Schönste, was einem danach passieren kann. Sich beugen unter Gottes Geschichte in meinem Leben. Sich beugen unter schwierige Verwandtschaften vor Gott, nicht vor den Menschen. Vor Gott. Ein Ja sagen zu dem, was gerade ist. Ein Ja sagen zu der Berufung. Ein Ja sagen zu dem Schmerzen, den man gerade hat. Ob in Krankheit, in familiären Sachen, in irgendetwas anderes. Und Jesus wird sagen, du sollst leben. Er wird sagen, du sollst leben. Ich hatte jetzt mit jemandem noch gesprochen, wo mir noch mal ganz klar auch wurde, Jesus sagt, du sollst leben, auch wenn du gerade denkst, es ist eine tote Hose um mich rum. Und wenn du wie Lazarus schon stinkst, er sagt, du sollst leben. Das ist die richtige Stimme. Wer möchte heute ganz klar nochmal sagen, das will ich? Achtet auf die falsche Stimme. Wenn ihr der Falschen nachgegeben habt, steht auf. Aber Leute, sie wird immer kommen, dann anders, wenn man da nicht mehr fällt. Das hat nichts damit zu tun, dass du im Glauben nicht gereift bist, im Gegenteil. Aber möget ihr nicht in Anfechtung fallen, nicht nur die nächsten 3 Wochen, sondern tagtäglich die nächsten Jahre, damit die Welt erkennt, die Christen sind anders, weil wir Christus darstellen. Und wenn du Segen möchtest, wenn du Segen sein möchtest, wenn du einfach nochmal sagst, ich beuge mich nochmal darunter, ich nehme es an, das ist was, was du machen musst. Ich nehme das an. Ich hatte am Montag so eine schwierige Situation, da brauchte ich Gebet danach. Da habe ich sofort jemanden aus der Gemeinde hier angerufen. Ich sage, ich brauche Gebet. Ich will mein Recht da aufgeben, den Schmerz. Ich will es nicht. Und wenn Gott diese Situation nie in meinem ganzen Leben ändert, ich möchte aber nicht an Freiheit verlieren. Ärgere ich mich, habe ich Freiheit verloren. Liebe ich nicht, habe ich Freiheit verloren. Ich will es nicht. Und dann haben wir zusammen gebetet, zusammen geweint. Und da sagte Gott zu mir, und jetzt mach einen Stopfen drauf. Da muss das vorbei sein. Da meldete sich der Stolz wieder. Und wenn ich der Person begegne, muss ich doch mal eben noch ein bisschen nachtragend sein. Ich muss doch nicht gleich wieder gut sein. Aber Gott sagte, mach einen Stopfen drauf. Ich habe das entschieden. Ich kann das nicht alleine. Aber Jesus wird mir helfen, das zu tun. Ich habe doch den Heiligen Geist, das ist der beste Helfer, der mir helfen kann. Nirgends, niemand anders kann mir mehr helfen. Möchtest du heute neu entscheiden? Du musst nur sagen, das will ich. Du kannst es nämlich nicht. Wenn du sagst, das kann ich nicht, dann sage ich dir, dann willst du nicht. Aber wollen und vollbringen wird er schaffen. Merk dir diese Punkte. Im Verborgenen schon was besiegen. Demütig sein, es nicht persönlich nehmen und weiter fokussieren, egal wer dir da im Weg steht. Wenn du das möchtest, du hast hier Zeit, das Jesus zu antworten. Jesus, und ich bete, Geist Gottes, Herr, dass du heute die Entscheidungen, Herr, wirklich nimmst als Opfer, Herr. Der Entscheidungen neu für sein Leben, für seine Lebensumstände einfach geben muss, der Herr. Der nochmal da, wo er gefallen ist, sagt, ich bin gefallen, Herr, und ich stehe wieder auf, Herr. Herr, dann nimm diese Entscheidungen, Herr, dass wir im Strom Gottes leben wollen, in dieser Fülle, Herr, dass du Segen möchtest, Herr. Und wenn wir darin leben, Herr, nicht auf die falsche Stimme zu hören, Herr, so werden wir ein Segen für die anderen sein. Aber wir sind, Herr, sonst eine Verführung mit für die anderen. Herr Jesus, und da, wo jemand noch nicht sagt, mein altes und neues Leben, wer diese Stimme noch nicht kennt, Herr, der ist nicht von neuem geboren, Herr, mögest du Herzklopfen schenken, Herr, dass heute ein neues Leben geschieht in den Menschen. Wenn du nach vorne kommen möchtest und das Gott sagen möchtest, dann tu das. Wenn du neu sagst, ich gebe mich dir neu hin, Herr, ich bete dich an, egal welche Situation in meinem Leben ist, so komm und lass dich wirklich vom Geist Gottes neu beschenken. But I